toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Einen wunderschönen Donnerstagmorgen. Es kommt immer erstens anders, zweitens als man denkt. Ich habe Dienstagabend, wie ihr wisst, wie ich über Patreon.com und meine sozialen Medien veröffentlicht habe, einen ganz tollen Fragen-Podcast aufgenommen mit Sky-Kommentator Marcel Meinert, den ihr natürlich alle kennt. Und Esparti hat 5 Stunden später, mitten in der deutschen Nacht, das wisst ihr mittlerweile natürlich auch alle, ihren überraschenden Rücktritt verkündet. Ich habe auf Twitter von Anna Mitrovic, das ist eine serbische Journalistin, den passenden Ausdruck auf Englisch gefunden. Sie hat übersetzt gesagt, wir sind alle schockiert, aber es darf nicht überraschen. Und das ist eigentlich der perfekte Weg, das zu erklären. Es war natürlich ein Schock. Und keiner hat damit irgendwie gerechnet und es war, die Tenniswelt war in heller Aufruhr. Aber wenn man Esbatis Lebensweg betrachtet und ihre Herangehensweise und auch die Skepsis gegenüber dem Tennisbusiness, dann darf dieser Schritt nicht überraschen. Und genau, weil wir in dem Fragen-Podcast natürlich nicht auf die Problematik eingegangen sind, weil wir davon noch nichts wussten, wie jeder andere Experte auf der Welt auch, gibt's von mir hier noch ein paar Takte vorher und dann geht's straight away rein in den Fragen-Podcast. Wir haben fast 2 Stunden gesprochen. Fetten Dank an Marcel, der gerade auch in der beruflich stressigen Phase ist zwischen den beiden Masters-Turnieren. Es gibt private Fragen an unsere Arbeit, viele berufliche Fragen, viele sportliche Fragen. Vielen Dank an euch Patreons momentan. Unterstützen mich 62 Leute auf patreon.com/advantagepodcast. Da könnt ihr mich unterstützen für 2, 5, 7 oder 10 Euro. Für 5 Euro im Monat gibt es alle Folgen zuerst und in ganzer Länge. Ihr wisst das, 3 Tage später geht die Folge dann in halber Länge, manchmal auch ein bisschen mehr, for free online auf Spotify, Apple und auf allen Podcast-Anbietern eurer Wahl. Jetzt nochmal kurz zurückzukommen auf Esbati, die ja in der Nacht, in der deutschen Nacht zum Mittwoch in einem 6-minütigen Instagram-Video mit, wie sollte es auch anders sein, Casey Delacqua, ihrer besten Freundin und ehemaligen Doppelpartnerin, mit der sie 4 Doppel Grand Slams erreicht hat, noch bevor sie im Einzel ganz, ganz große Erfolge erreicht hat. Ihre beste Freundin, das war auch die Frau, die sie umarmt hat nach den Australian Open, nach dem Finale, noch auf dem Court. Wer meinen Spiegelartikel von damals gelesen hat, der weiß auch, dass ich das in den Mittelpunkt gerückt habe. Ich habe gestern für Zeit Online einen großen Artikel geschrieben, den empfehle ich auch nochmal, den gibt's auf meinen sozialen Medien. Was ich heute nochmal updaten möchte, sie hat in der Nacht zum Donnerstag in der Nähe von Brisbane eine Pressekonferenz abgehalten und da gab's dann auch nochmal die eine oder andere Ergänzung, die ich euch mitteilen möchte. Zum einen geht es darum, um das Ranking. Da gibt es einiges an Bürokratie zu beachten und Esbati hat bekannt gegeben, dass sie damit einverstanden ist, sofort aus der Weltrangliste gelöscht zu werden. Und ich zitiere hier mal, sie hat angeblich nie so oft auf die Weltrangliste geschaut, sie weiß aber, dass es IGA, also Swiatek, ist, die nachrücken würde. There's no better person. She's an incredible person, a great tennis player. The way that she's brought this fresh, fearless energy on the court has been incredible. I love testing myself against her. I loved playing her. I loved practicing with her and spending time with her team. She's a brilliant person and was one of the first to message me, which is really nice. Also, Iga Swiatek wird also nachrücken, sobald die WTA die bürokratischen Sachen erledigt hat. Esbati musste auch einiges ausfüllen. Ansonsten geht es noch darum, was denn jetzt kommt für Eschbati. Und die Spekulationen sind Arbeiten mit jungen Tennisspielerinnen oder eventuell auch Golf als professionelle Arbeit. Sie hat ja ein sehr, sehr gutes Handicap, hat auch schon mal mit Tiger Woods gegolft, der sie gelobt hat. Sie hat gesagt, es gibt noch keine Details, die sie mit der Öffentlichkeit teilen möchte. Sagt aber auch, dass es ein Ziel und ein Traum von ihr ist, zurückzugeben dem Sport mit jungen Leuten. Obviously, young girls and juniors is an area that I'm really interested in. Yeah, down the track, I'm hoping I will be able to contribute in some way. Und dann war direkt die nächste Frage: Is there any chance of you becoming a professional golfer? Always been whispers around. Und dann hat sie geantwortet: You guys love to whisper, don't you? No, well, wait, we will wait and see. I go to try and learn how to hit the middle of the club face before I can think of trying to get on the tour. Zumindest war es keine komplette Verneinung des Golfwunsches, aber es ist natürlich ein sehr langer Weg zwischen einer sehr guten Golferin und professionellen Golferin zu sein. Aber auch das werden wir beobachten. Und den letzten Comeback Plänen hat sie auch erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht, wobei sie gesagt hat, you never say never, but it's a long way off at this stage. Und sie hat dabei gelächelt. Aber sie wird in einem Monat 26. Wenn sie in 2, 3 Jahren nochmal den Drive verspürt, ist sie natürlich immer noch im besten Sportleralter und könnte ihr Team reaktivieren und über mehrere Monate ein Fitnessprogramm aktivieren, je nachdem, wie fit sie sich halten wird. Sie sagt auch, sie will immer weiter Tennis spielen, aber nicht mehr halt mit diesem Purpose, professionell zu spielen. Wir werden das natürlich alles beobachten. Das nochmal vorneweg als kurze Einschätzung. Wer den ganzen Text lesen will, geht in meine sozialen Medien rein. Ich habe es gepostet auf Advantage-Podcast, aber auch auf Schneeern, auf Twitter und oder einfach auf Zeit Online Sport. Da erscheint heute auch noch ein Artikel von mir mit der Korrespondentin aus London über den Fall Boris Becker, der ja vor Gericht steht aufgrund der finanziellen Situation. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Fragen-Podcast. Und wir hören uns in der nächsten Woche. Im Fragen-Podcast habe ich, glaube ich, auch verraten, wer nächste Woche zu Gast ist. Also hört mal rein. Ja, und dann begrüße ich euch, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, zu Folge 70, eine runde Zahl. Heute Spezialfolge Fragen-Podcast. Und weil ich das immer ein bisschen komisch finde, eure Fragen alleine zu antworten, habe ich mir wieder Verstärkung geholt. Heute in der Tennis-Bubble kennt ihr natürlich alle den beliebten Tenniskommentator von Sky, Marcel Meinert. Guten Abend, sage ich.
Zu viel der Ehre. Guten Abend. Hallo, Janik.
Hallo Marcel, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Wir haben im Vorgespräch beziehungsweise vorgewhatsappt immer mal wieder ein paar Tage. Du hast ein zeitintensives Wochenende hinter dir mit Fußball, mit Finalwochenende Indian Wells und jetzt steht ja auch schon wieder Miami vor der Tür. Deswegen kann ich nicht genug wertschätzen, dass du dir Zeit nimmst für diesen Podcast. Das erstmal im Namen meiner HörerInnen vielen Dank.
Sehr gerne, sehr gerne.
Fragen-Podcast heute. Ich würde sagen, wir starten auch direkt durch, vorneweg. Ich habe vorhin auf dem Weg, ich komme gerade, es ist hier Dienstagabend, ich komme gerade vom Fußballtraining, ich habe gerade auf dem Weg zurück überlegt, wann wir das letzte Mal Zeit hatten, ein bisschen zu reden. Und da ist mir aufgefallen, das war in einer sehr langen Schlange auf dem Weg zu unserer Akkreditierung in Turin.
Ja,
Erinnerst du dich?
richtig. Genau, ich erinnere mich sehr gut, eine viel zu lange Schlange,
Ja.
dass unser Gespräch viel zu lange gewesen wäre, aber also das war wirklich legendär für diejenigen, die sich das nicht so ganz vorstellen können, wie so etwas abläuft. Es war da an diesem Tag tatsächlich so, dass jeder, der in diese Halle wollte in Turin, seine Akkreditierung an ein und derselben Stelle abgeholt hat. Also wir Journalisten wollen uns da jetzt nicht großartig herausheben, aber meistens ist es dann schon so, dass es eine separate Schlange gibt, wo man sich dann anstellen kann oder man direkt zum Pressebereich geht oder wie auch immer. Aber man hat ja dann doch ein paar Dinge zu tun dann an dem Abend. Und ich weiß, Janik, du musstest ein paar Artikel noch fertig kriegen, die für
Ja.
den nächsten Tag getimt waren. Und ich hatte eine Live-Sendung, die noch ein bisschen strenger war, ehrlicherweise, die um 18:30 Uhr losging. Ich weiß es noch wie heute. Ich kam in der Schlange um 16 Uhr an und war um 18:22 Uhr aus dieser Schlange raus und bin dann von den Kollegen irgendwie zu Moritz eskortiert worden, so dass ich dann ganz kurz vorher danach aufgeschlagen bin. Völlig unnötiger Stress. Aber gut, so ist es halt.
Gerüchten zufolge habe ich auch mal ganz kurz nach 1,5 Stunden die Fassung verloren, als eine Gruppe Italiener einfach vorgelassen wurde.
Man erzählt dem was.
Ja, nee, weil ich hatte, du hast es richtig gesagt. Ich hatte, glaube ich, an dem Abend, war das der Freitag oder der Samstag vor dem Turnier? Erstes Mal Turin und ich hatte zwei Aufträge und ich habe mir da die Beine wundgestanden. 2 Stunden. Also da hätten wir auch einen Podcast aufnehmen können.
Genau.
Gut, das soll nicht der Mittelpunkt dieses Podcasts sein, sondern eure Fragen. Und da kann ich wieder nur ein herzliches Dankeschön, was ich ja sowieso immer mache, an euch raussenden. Momentan unterstützen mich 64 Leute mit diesem Podcast. Ihr kriegt die Folgen zuerst und in ganzer Länge. Hattet natürlich auch jetzt 3 Tage Zeit, Fragen an Marcel und mich zu stellen über Profi-Tennis, aber auch über unsere Arbeit. Das habt ihr fleißig gemacht. Und gestern habe ich auch nochmal über die Instagram-Seite advantage-podcast allgemein zu Fragen aufgerufen, sodass alle Fragen stellen konnten. Marcel hat es auch retweetet. Und es sind genügend Fragen reingekommen. Natürlich, wir pushen die Fragen der Patreons, weil die zahlen dafür. Und wir gucken aber auch, dass wir ein paar Fragen unterkriegen von den anderen. Deswegen starten wir jetzt einfach auch komplett durch. Ich habe mir hier mal ein Dokument aufgemacht. Beim letzten Fragen-Podcast habe ich das ein bisschen nach Sport und unserer Arbeit sortiert. Heute habe ich es eher nach den Leuten und nach den Patreons aufgeschrieben. Wir machen es einfach mal quer durch. Die Supporterin Intra, die auch schon lange dabei ist, und die StammhörerInnen werden sich erinnern, die auch zwei wirklich super Fragen letztens an Michael Kohlmann gestellt hat, die will einfach mal ganz am Anfang wissen, wie eine typische Vorbereitung auf das Kommentieren eines Matches bei dir aussieht. Die Frage überlasse ich dir. Ihr wisst das ja, ich habe auch schon mal ein paar Mal, ich glaube 8 oder 9 Live-Einsätze bei DAZN gehabt. Die Tennisrechte sind aber nicht mehr bei DAZN, das tut so, dass ich gerade nicht kommentiere. Und da haben wir mit Marcel hier auch einen viel erfahrenen Kommentator. Also gib mal Gas und erklär mal, wie es bei dir so aussieht.
Also einen standardmäßigen Ablauf. Da geht es natürlich dann erstmal darum, sich die Statistiken und Informationen rauszusuchen, die einem das Internet gibt, beziehungsweise die einem von der ATP gegeben werden. Da gibt es immer so einen, ich bleibe jetzt einfach mal bei ATP, bei der WTA ist es genau das Gleiche, wenn auch ein bisschen anders aufbereitet, aber es gibt für jeden Tag ein Paket mit den wichtigsten Media Notes zu jedem Spiel, mit den wichtigsten Statistiken. Ich sage mal ein Beispiel, wenn jetzt irgendeiner seinen 400. Sieg auf der ATP-Tour erringen sollte oder die Möglichkeit hat, in die Top 10 einzuziehen. Das sind so die wichtigsten Informationen, die man über die ATP direkt bekommt. Dann checke ich natürlich die aktuelle Nachrichten. Lage, wobei das natürlich etwas ist, was ich allgemein auch jeden Tag mache, um da im Tennis dann drin zu bleiben, aber überlege mir speziell, okay, was sind die allgemeinen Themen, die für diesen Tag ohnehin noch auf der Agenda stehen, bereite mir dann immer so mein Zettel mit dem Spielplan vor, auf dem ich dann den Tag über dann eintrage, wie die Ergebnisse lauten, damit ich da schnell nochmal nachgucken kann und habe da dann auch so meine allgemeinen Dinge stehen, die ich dann zwischendurch nochmal einbauen will. Vor einem Turnier habe ich dann immer noch ein Dokument mit allgemeinen Informationen zu dem Turnier, was die Historie angeht, was die Infrastruktur angeht, was den Bodenbelag angeht, was die handelnden Personen betrifft, was das Rahmenprogramm angeht, solche Dinge, um da ganz gut aufgestellt zu sein, auch was das Drumherum angeht. Wir sind ja, das ist ja kein Geheimnis, abgesehen von den ATP Finals in Turin, die wir vor Ort kommentiert haben, sind wir aus wirtschaftlichen Gründen in der Box in Unterföhring, und versuchen natürlich aber immer so gut wie es irgendwie geht, das Gefühl auf der Anlage dann wiederzugeben. Und damit das dann klappt, versuche ich natürlich auch, wenn es denn irgendwie möglich ist, Kontakt mit Personen vor Ort aufzunehmen, ob das jetzt Trainer, Spieler sind, gerade die Deutschen, wenn ich die dann kommentiere, versuche ich dann natürlich auch einen Eindruck von denen vor Ort zu bekommen. Mensch, wie fühlst du dich? Wie ist es? Was sagst du zum Gegner? Wie sind die letzten Tage gelaufen? So, das sind dann die Geschichten, die man dann durch
Erzählen
dieses
die
schöne
eigentlich,
Format.
wenn ich da mal einhaken darf, da hätte ich auch mal eine Frage, erzählen die deutschen Spieler eigentlich mehr aus dem Nähkästchen gegenüber einem Kommentator als gegenüber einem Journalisten? Also wenn ich jetzt eine Geschichte schreiben will, als sind sie ja vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger, weil sie sagen, oh, dann formuliert der Yannick den Satz vielleicht so und so und dann vielleicht stehe ich da nicht so gut da. Geben Sie dir da mehr Infos oder unterscheidest du da auch so, sag mir mal was, aber das ist eher Hintergrundinfo und das ist eher offizielle Info?
Ja, klar, den Unterschied gibt es da natürlich. Also wenn dann irgendeiner sagt, erzähl das mal nicht so oder erzähl es anders, dann ist das natürlich gar keine Frage, dass man dem dann auch nachkommt. Darauf basiert ja dann auch ein Vertrauensverhältnis. Und dementsprechend wissen sie dann schon relativ genau, welche Informationen geben sie einem, dass du dann nur so ein bisschen einen Hintergrund hast und was sind dann die Dinge, die du auch tatsächlich offensiv verwendest. Nun ist es natürlich auch nicht vor jedem Match gleich. Die Situation ist dann anders. Es ist natürlich schwieriger, das dann irgendwie am Vormittag irgendwie zwischen 9 und 10 deren Zeit noch einzubauen, wenn die um 11 schon spielen. Das ist dann auch nicht immer ganz leicht, dann noch Feedback zu geben. Deswegen funktioniert da auch relativ viel über Sprachnachrichten, über direkte Fragen, gerade wenn es Übersee ist, wo man es dann nicht schafft, dann noch irgendwie zu telefonieren. Aber mit vielen klappt das so auf dieser Basis eigentlich wirklich gut. Also vor allen Dingen mit den deutschsprachigen, wenn dann nicht das Management dazwischen geschaltet ist und sagt, das wollen wir eher nicht. Aber gut, weißt auch, wie das ist. Bei dem einen
Klingt gar
anderen
nicht
hat
so.
man seine
Klingt.
Wege, bei anderen ist es dann schwieriger. Aber insgesamt, glaube ich, ist der Informationsstand, den wir da haben, schon wirklich gut. Und dann hat man natürlich, abgesehen von den persönlichen Geschichten, noch die Dinge, die dann übers Internet verfügbar sind. Da mache ich es eigentlich immer so, abgesehen von so zentralen Dingen, die man sich dann rausschreibt und vielleicht auch ein paar Interviews, die man sich tatsächlich mal ausdruckt. Ich sammle, habe ja dann so mehrere Leitsordner, wo ich mir die wichtigsten Dinge dann zusammensammle. Die nimmt man sich dann nochmal mit. Und natürlich aktuelle Dinge, die dann im Internet sind, und recherchiere dann auch nochmal in den Medien des jeweiligen Landes. Das ist dann manchmal auch ein bisschen außergewöhnlich, wenn man dann irgendwie, mein liebstes Beispiel war mal Hugo Dellien aus Bolivien. Und dann bist du da auf einer bolivianischen Lokalzeitung unterwegs, holst dann da aber Geschichten raus, wo du denkst, okay, hat sich wieder gelohnt, die halbe Stunde. Das ist dann schon immer sehr nett.
Tenniskommentatoren zahlen bestimmt auch für 25 Medien die Paywalls mittlerweile, weil in
Das ist
Lokalzeitungen stehen wirklich gute Anekdoten drin, da hast du vollkommen recht. Ansonsten hört sich das.
natürlich auch ein Punkt. Das ist natürlich auch ein Punkt. Also 10 Abos, da wird natürlich dann auch schwierig. Ich habe beim Fußball ja dann auch das gleiche Problem. Und wenn du dann bei den Lokalzeitungen bist, dann sitzt du da auch vor einer Paywall. Und da überall die Monatsabos abschließen, geht natürlich nicht. Also das ist unverhältnismäßig dann, ohne zu sagen, dass natürlich hat dieses Modell seine Berechtigung, anders geht es ja gar nicht, völlig klar. Aber dann bin ich auch so ehrlich und zu sagen, okay, dann weicht man auf gewisse Modelle aus, dass man hat ja heutzutage auch nicht nur eine E-Mail-Adresse, und testet dann vielleicht ein bisschen öfter.
Klar.
So bin ich dann natürlich auch, klar.
Ansonsten hört sich das eigentlich auch, unterscheidet sich das nicht viel von den Kontakten zu den Spielern, wenn man Artikel schreibt. Kann
Nö,
ich eigentlich auch nur
genau.
so unterschreiben. Das kennen wir sicher alle. Genau, und dann kann ich noch aus dem Nähkästchen plaudern. Marcel war mal so lieb, kurz nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, nachdem ich das Tennismagazin verlassen habe, da durfte ich auch mal bei ihm über die Schulter schauen bei einem Turnier. Ich weiß gar nicht, welches Masters-Turnier das war, aber das war 2019 oder Anfang 2020, ich bin mir nicht ganz sicher. Und du hattest auch so einen großen Leitsordner, den du aus dem Auto getragen hast. Da hast du auch so ein
Ja,
paar
richtig.
Basic-Infos, auf die du zurückgreifen kannst. Das habe ich auch bei meinen
Mittlerweile
neuen
viel.
Einsätzen auch gemacht, dass ich mir die Zettel, die ich geschrieben habe, in einen Ordner reingemacht habe, damit ich, wenn ich dieselben Spielerinnen, der Sohn hatte ja die WTA-Rechte, wenn ich dieselben Spielerinnen mehrmals kommentiere, dass ich nicht wieder bei Null anfangen muss.
Genau.
Ja, super. In diesem Fragensektor, jetzt springe ich dann doch noch mal, gibt es ein paar interessante Fragen. Und zwar hat jemand gefragt, jetzt bin ich hier gerade, genau, der Patreon Philipp hat an dich gefragt, Marcel, Tennis oder Fußball, Was ist deine größte Leidenschaft oder doch ein ganz anderer Sport? Also bezogen generell, aber in seiner nächsten Frage dann auch, was kommentiert Marcel am liebsten?
Ich kann da wirklich keine Präferenz geben, weil ich finde, dass es wirklich die Mischung macht. Es ist natürlich etwas ganz anderes, Tennis zu kommentieren als Fußball. Du bist beim Fußball auf die 90 Minuten beschränkt. Du kannst ja deinen Kommentar relativ genau organisieren und strukturieren. Und beim Tennis gehst du rein und weißt nicht, ob nach 10 Minuten verletzungsbedingt einer aufgibt oder ob dich das Ding im Extremfall 2,5 Tage beschäftigt, alles schon da gewesen. Und insofern sind das natürlich an sich schon komplett unterschiedliche Sportarten, aber auch das Kommentieren dieser Sportarten sind total unterschiedliche Disziplinen. Und jetzt kann man beim Fußball natürlich auch nochmal unterteilen, Konferenz und Einzelspiel ist auch nochmal was anderes. Dann kommt die Zusammenfassung dann nochmal dazu. Ich finde wirklich, dass es alles seinen Reiz hat. Ein bisschen Eishockey mache ich jetzt auch mal, wenn ich gar nichts mehr zu tun habe. Dann kommt noch ein bisschen NHL dazu. Auch das finde ich super spannend. Es ist nochmal was ganz anderes, weil du gar keine Zeit mehr hast und grundsätzlich irgendwie von den Ereignissen überholt wirst und sehen musst, dass du ganz nah an der Scheibe dran bist. Und da dann noch einen Experten einbinden, ist dann noch wieder was anderes, gestaltet sich im Fußball, Tennis und Eishockey auch jeweils anders. Nun bin ich in der glücklichen Situation, den Quatsch auch schon 15 Jahre machen zu dürfen, sodass man sich dann auch eine gewisse Routine angeeignet hat, um solche Dinge dann zu handeln. Weil ich finde wirklich, die Mischung macht's. Und genau das möchte ich auch ehrlich gesagt nicht missen. Ich merke natürlich schon, dass das Feedback beim Tennis ein ganz spezielles ist und dass es natürlich etwas ganz Besonderes ist, das Wimbledon-Finale zusammen mit Michael Stich kommentieren zu dürfen oder mit Patrick Kühn eine sensationelle Woche in Turin verbringen zu dürfen. Das ist natürlich schon outstanding, muss ich sagen. Und deswegen ist es dann natürlich schon so, wenn dann die großen Tennis-Highlights sind und dann die Wahl steht zwischen Tennis und Fußball. Wenn du dann im Fußball im oberen Mittelfeld, so schätze ich mich jetzt mal richtig, mal realistisch ein, bei den Kommentatoren bist und bei den Tenniskommentatoren aber schon, ja, eigentlich ganz oben mit dabei, dann wirst du dafür natürlich angefragt und machst das natürlich dann auch sehr gern.
Das wollte ich gerade sagen. Du hast natürlich ein ganz anderes Standing, also was ganz anderes, aber du hast, wie du es ja selbst gesagt hast, eingeordnet hast, dein Standing im Tennis ist ja so, dass du dann die Rosine auch am Ende des Turniers dann auch oft bekommst, ne? So, das ist natürlich dann auch Privileg. So empfinde ich das zumindest.
Aber
Weil du
absolut.
gerade die Experten von Sky auch angesprochen hast. Sky hat einen neuen Tennis-Podcast, Mad Dog und Wingman, mit Patrick Kühn und Michael Stich. Da habt ihr euch gut was gegönnt, sage ich mal. Das klingt nach einem sehr guten Duo. Und du hast natürlich auch noch einen eigenen Podcast. Das wissen wahrscheinlich auch viele HörerInnen, die den auch hören. Cannot Be Serious mit dem Kollegen Cord Sauer. Da könnt ihr gerne auch mal reinhören, wenn ihr das nicht ohnehin schon tut. Und zu diesem Punkt gab es auch eine Frage. Da können wir mal einen normalen Fan, Hörer dieses Podcasts einbinden, nämlich, wo ist es da? Die Silvia, die auch ganz oft auf Instagram schreibt, liebe Grüße, Silvia. Wann kommentiert Marcel wieder mit Patrick Kühn?
Das ist eine gute Frage. Das kann ich noch nicht genau beantworten, weil wir noch nicht genau wissen, in welcher Art und Weise wir die Masters-Turniere auf Sand produzieren, weil wir noch nicht genau wissen, in welchem Umfang wir Wimbledon produzieren. Also in einem großen Umfang ja, aber wer dann wo ist und welche Funktion. Patrick war ja letztes Jahr dann auch der Experte im Studio und dann nicht im Co-Kommentar mit dabei. Und insofern gibt es da noch kein konkretes Datum. Aber seid gewiss, ich freue mich jetzt schon sehr drauf, weil es immer etwas ganz Spezielles ist und ich es wirklich liebe, im Duo dann zu kommentieren. Vor allem die Emotionen, die dann dabei aufkommen, dass man die nicht komplett alleine irgendwie ausleben muss, abgesehen von der Kollegin oder den Kollegen, die dann noch in der Regie mitsitzen und man dann mit denen noch irgendwelchen Blödsinn erzählt, sondern das dann einfach on air machen kann. ich liebe das einfach und ich hoffe, dass das so oder so ähnlich dann auch draußen ankommt.
Und um diesen inhaltlichen Sektor zu beenden, die Petra, ebenfalls Patreon erster Stunde, herzlichen Dank, hatte mich gefragt, würdest du Yannick gerne beruflich mit Marcel tauschen? Und hat dann auch noch nachgeschrieben, es ist ja so, bei mir Selbstständigkeit, mal mehr Einnahmen, mal weniger Einnahmen, um da vielleicht mal vorzugreifen, wenn ich nicht, das kann ich glaube ich sagen, Marcel, die meisten Kommentatoren sind ja auch Selbstständige. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege,
Korrekt,
aber rund 90% sind ja selbstständig, würde ich jetzt mal schätzen. Das wissen, glaube ich,
ja.
die wenigsten, die sich mit der Materie nicht so beschäftigen.
Ja,
Du
richtig.
ja auch.
Genau. Und ich
Dementsprechend.
mach auch genauso wie Yannick noch jede Menge Quatsch nebenbei. Ich schreibe für Zeitungen, ich mache PR-Arbeit, ich moderiere Veranstaltungen. Insofern ist das ein sehr, sehr breites Portfolio und wir sind grundsätzlich ja ähnlich aufgestellt, ne? Und im gleichen Sektor zu Hause, nur halt mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
Genau, das wollte ich mal vorne wegschieben. Dementsprechend ist Tauschen, glaube ich, also ich weiß, was du gemeint hast, Petra, wohin die Frage zielt, die beantworte ich auch gerne. Aber deswegen ist zum Tauschen wahrscheinlich die falsche Vokabel. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass ich versuche jetzt wie alt bin ich denn schon? Jetzt fast im Oktober 2019 habe ich mich selbstständig gemacht. Also es ist jetzt bald 3 Jahre, 4 Jahre. Ich bin so schlecht in Mathe. 20, 21, 22. Naja, ist auf jeden Fall schon ein Weilchen, dass ich es mir versuche drauf zu schaffen. Auch ich komme ja ganz klar vom Schreiben, so werde ich auch gesehen. Da bin ich jetzt bei den großen Medien seit geraumer Zeit angekommen. Mache zumindest nicht alles falsch, sonst wäre es bei den großen Medien nicht dauerhaft auszuhalten wahrscheinlich. Oder die würden es nicht mit mir aushalten. Aber es ist auch kein Geheimnis, dass ich ja versucht habe oder immer noch versuche, mir mehrere Standbeine aufzubauen. Und da gehört auch Tennis kommentieren dazu, wobei ich es auch sehr schwierig finde und da auch meine Erfahrungen gemacht habe, weil ich auch durchaus, können wir gerne auch mal kurz drüber reden. Es ist ja auch durchaus schwierig, wenn du jetzt sagst, du schreibst auch und so. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, also jetzt zum Beispiel nicht von euch Sky-Jungs, es ist auch kein Geheimnis, die waren auch alle schon hier zu Gast oder bei meinen anderen Projekten, sehr gutes Verhältnis zu euch und wir tauschen uns auch aus. Aber es ist durchaus auch so, dass so die Kommentatoren dann sagen, ah, der Schreiber, jetzt will er auch kommentieren. Und die Schreiber sagen, oh, oder die Schreiber sagen, jetzt will er auch kommentieren. Und die Kommentieren sagen, jetzt will er aber auch das und das machen, dass so ein bisschen die Ellenbogen ausgefahren werden. Aber andererseits, wenn man selbstständig ist, muss man auch gucken, dass man genügend Standbeine hat, damit es auch nach den Steuern für ein würdiges Leben reicht, ne? So, das ist gar
Ja,
nicht so einfach.
absolut, absolut. Also dann ist es jeder sein eigener Chef in diesem Business und deshalb werden natürlich an einigen Stellen auch die Ellenbogen ausgefahren. Aber wie ich finde, immer in einem sehr fairen und kollegialen Verhältnis. Also wirklich bis auf ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen. Könnte ich jetzt nicht sagen, gerade unter Kommentatorenkollegen, da bedient sich irgendwie einer unlauterer Mittel oder versucht sich da irgendwie, also das ist sehr selten. Dafür, dass das ja schon ein Haifischbecken ist und natürlich jeder das beste Match kommentieren will, den Ehrgeiz muss man dann schon mitbringen, wenn man da dabei ist, ohne dass man sich nicht realistisch einschätzen würde. Aber dafür finde ich, ist das ein sehr, sehr gutes kollegiales Miteinander und sogar teilweise darüber hinaus sind da etliche Freundschaften entstanden bei Sky und gerade auch bei uns im Tennis in so einem kleinen Team, wie wir es sind, dann wird es nicht funktionieren, wenn da irgendeiner permanent querschießen würde und sich rausnehmen würde aus der Mannschaft. Also das ist auch Teamsport.
Grüße gehen raus an der Stelle mal stellvertretend an den Paul Häuser, der, wenn er sieht, dass du zu Gast bist, bestimmt auch mal reinhört. Grüße an der Stelle. Und um die Frage noch zu Ende zu bringen, die Antwort. Also, wenn sich für mich Möglichkeiten ergeben, auf professionellem Niveau auch Tennis zu kommentieren, würde ich das gerne tun. Ich bin auch im Austausch mit größeren Sendern. Sind aber ganz viele Faktoren und ich wäre jederzeit auch bereit, dann im unteren Sektor einzusteigen. Und auch die Spiele nachts zu machen oder einfachere Spiele zu machen, weil, ganz sage ich ganz offen und ehrlich auch, Money is King, um Lewis Hamilton zu zitieren. Und ich bin gerne bereit, dann auch da unten einzusteigen, warum auch nicht.
sehe mich aber weiterhin ganz klar beim Schreiben und bei den Grand Slams. Das ist ja auch zum Beispiel, ne, wenn ich jetzt bei Eurosport eine Chance bekommen würde, ich möchte ja bei den drei Slams, die zeigen, aber auch vor Ort sein und dort meine Medien bedienen, dann ist man schon direkt in der Zwickmühle. Von daher schaue ich einfach, was die Zukunft bringt. Um mal zwei Fragen jetzt sportlicher Natur zusammenzubringen, sowohl Intra als auch Petra und ein paar Nicht-Patreons. Wer hätte es erwartet? Marcel, haben Fragen zu Alexander Zverev
Na bitte.
gebracht. Man kann ja nicht sagen, dass der Junge nicht interessant ist und dass er nicht polarisiert. Sind die meisten Fragen reingekommen, völlig überraschend. Petra hat es relativ allgemein formuliert, wo steht der Kollege Zverev denn? Und Indra hat es ein bisschen konkretisiert, auch an dich gestellt. Hat es sie überrascht, dass Sascha Zverev in Indian Wells nach dem Acapulco-Vorfall, ich denke, wir wissen mittlerweile alle, auf was sie da eingeht, auch im Doppel angetreten ist? Und wie bewerten Sie die Leistung von ihm dort insgesamt, sowohl im Einzel als auch im Doppel? Du warst in Indian Wells ja nah dran, auch näher dran als ich. Ich war zwischenzeitlich in Asien mit was anderem beschäftigt, beruflich. Vielleicht ordnest du mal die sportliche Lage von Sascha gerade ein zwischen Indian Wells und Miami.
Es hat mich nicht überrascht, dass er da auch im Doppel angetreten ist.
Halbfinale im Übrigen.
Halbfinale, auch nach dem Ausscheiden im Einzel, wirklich mit Kopf hoch im Doppel auf den Platz und dort alles probiert. Das war ein guter Auftritt, hat dann ja auch
Hast
ein
du was
bisschen das.
gesehen oder hast du sogar ein Spiel, habt ihr sogar was übertragen von ihm
Ja,
im Doppel?
Werten hatten Geschichten aus dem Doppel mit eingebaut, sodass man dann mal einen Satz und eine entscheidende Phase zeigt. Und das wirkte fokussiert und das wirkte risikobereit. Und das war besonders von der Aufschlagperformance her, hat mir das sehr gut gefallen. Das war ja so das Fragezeichen, das man nach dem Match gegen Tommy Paul so ein bisschen hatte. Als er eine wirklich gute Partie spielt gegen einen bärenstarken Tommy Paul. Das darf man auch nicht vergessen. Also der steht mittlerweile völlig zu Recht Top 40 und hat da sicherlich eines seiner besten Matches überhaupt gemacht. Dennoch
Der
hat Zverev.
Tiebreak, Entschuldigung, dass ich da kurz mal reinmache. Der Tiebreak war ja irre von ihm am Schluss.
Ja, ja,
Also,
ja, genau.
ja.
Genau, richtig. Da dann, wobei da hat er es vielleicht hat er es da schon im Kopf gewonnen gehabt. Also insofern, als Zverev natürlich derjenige war, der da mehr zu verlieren hatte an der Stelle. Das ist natürlich dann, wenn du dich als Außenseiter dahin arbeitest, schon immer eine ganz gute Voraussetzung. Und vor allen Dingen, wenn dann Zverev halt in dieser Art und Weise das Spiel aus der Hand gibt, wie es dann passiert ist, nämlich mit vier Doppelfehlern in einem
Yes.
Aufschlagspiel, ein Thema, das wir eigentlich längst ad acta gelegt hatten. Jetzt ist es dann doch wieder aufgekommen. Massiv ärgerlich, wenn man sich das Doppel dann danach angeguckt hat, kann man zu der in Anführungszeichen aus deutscher Sicht Hoffnung kommen, dass es ein Ausrutscher war. Das werden dann natürlich die nächsten Turniere zeigen. Fakt ist, dass ihm die Lockerheit, die Selbstverständlichkeit abhanden gekommen ist, die ihn in der zweiten Hälfte von 2021 getragen haben. So, das muss man ganz, ganz klar so sehen. Wenn der Kollege einen Lauf hat, wenn das Selbstvertrauen da ist, dann nimmt er alles mit, was sich ihm in den Weg stellt. Wenn das nicht da ist, und da hat er jetzt deswegen nicht das Tennisspielen verlernt oder ist irgendwie mit den Gedanken nicht bei der Sache. Wenn das nicht der Fall ist, dann tut er sich grundsätzlich schwerer. Dann muss er sich viel erst erarbeiten. Das kann bis zu einem gewissen Punkt funktionieren, aber wenn er dann dadurch nicht in den richtigen Rhythmus reinkommt, wird es schwer. Und genau das ist das Phänomen, das wir bei den Australian Open gesehen haben, wobei mich da ehrlich gesagt die Deutlichkeit der Niederlage gegen Schapowalow ein bisschen überrascht hat. Ich fand die drei Runden davor eigentlich nicht so verkehrt. Und gut, Montpellier, so ein Turnier erwartet er mittlerweile von sich selber auch, dass er's gewinnt. Und Acapulco ist bekannt, was da dann passiert ist. So, und viel mehr war es dann halt in diesem Jahr noch nicht. Und das ist für die Ansprüche, die er an sich selbst hat, und das ist für mich immer deutlich entscheidender als das, was die Öffentlichkeit sich erwartet, zu wenig. Punkt.
Ja, perfekt zusammengefasst, die Gesamtsituation. Ich kann noch mal ein bisschen ergänzen, so zwei Spitzen. Ich weiß nicht, wie viele Tweets ich schon verfasst habe, wo ich ihn als den größten, du hast es ja auch benannt, den größten Selbstvertrauensspieler in den Top 100 genannt habe, ne? Wenn sein Selbstverständnis, sein Selbstvertrauen oben ist, wenn der Kopf oben ist, wenn das weißt du besser als jeder andere, du siehst ihn so oft auch beruflich während den Spielen, dann ist die ganze Körpersprache ganz, ganz anders, ne? So, dann ist er ein ganz klarer Top-3-Spieler und manchmal schaut man ihn dann an, wenn diese vier Doppelfehler sind, dann denkt man so, das ist ein Spieler, der ist irgendwie außerhalb der 1000. Diese Diskrepanz gibt es bei nicht so vielen Spielern in diesen Regionen und ja, wenn man dann ein paar Hintergründe kennt, du hast ja zum Beispiel das Ausscheiden im Achtelfinale bei den Australian Open genannt, da gibt es dann auch Gerüchte, woran das vielleicht außerhalb der Courts liegen könnte oder auch nicht. Fakt ist, dass, so wie ich den jungen Mann in den letzten 6 Jahren kennenlernen durfte, er nicht immer so cool ist, wie er nach außen macht und ihn private Sachen, so wie jeden Menschen auch, durchaus auch beschäftigen. So. Und das scheint momentan auch der Fall zu sein. Ich hatte das Glück, jetzt zwischen den Turnieren kurz mal mit einem Teammitglied hintergründig WhatsAppen zu können, der ja schon auch gesagt hat, dass sie große Hoffnung haben jetzt in Miami, wo er auch schon mal im Finale stand, glaube ich, gegen John Isner. Und das soll jetzt ein Turnaround werden. Das würden sie so öffentlich wahrscheinlich nicht sagen, so in einem Artikel oder so.
Ja.
Aber ja, so, und das muss auch so sein, weil im Herbst letzten Jahres hätte er wahrscheinlich noch gesagt, er sieht sich bei einem Masters-Turnier als Top-Favorit, ne? Er hat ja auch dieses Zitat, was ihm jetzt um die Ohren immer fliegt, gesagt, so die neuen Top 3 mit ihm, Medvedev und Djokovic.
Die Frage ist allerdings natürlich, was wollen wir denn von ihm hören? Wir sprechen über einen Weltranglisten Dritten. Soll er jetzt sagen, sein Ziel ist, bis Ende des Jahres in den Top 10 zu bleiben?
Nein, null,
Soll er,
null.
ne? Genau. Das
Aber
ist halt dann immer.
du weißt ja selbst, was alles so im Raum steht und das in der Tennis, ich zitiere jetzt die Tennisbubble, ne, den normalen Sportfan, die kriegen die Zusammenhänge mit den Vorwürfen, den Ausrister haben, glaube ich, alle mitgekriegt. Aber diese ganzen anderen Kritiken ist ja immer noch nicht so im Mainstream richtig angekommen, das kriegen die ja nicht mit, aber die Fans, die sich abgewendet haben oder so, die hauen ihm dann diesen Zitat um die Ohren. Aber als er das gesagt hat, war es ja faktisch richtig.
So, also wir sprechen über einen 24-Jährigen, der hohe ehrgeizige Ziele hat. Ich finde es gut, sich die so zu setzen, wie deutlich man die dann ausspricht. Es gibt andere, die es dann eher für sich behalten. Aber nochmal, nach einem Finale US Open 2020, bei dem er 2 Punkte von dem ersten Grand Slam-Titel entfernt ist, kann ja jetzt nur bei jedem Turnier das Ziel sein, diesen Vogel endlich abzuschießen und den ersten ganz großen Pott zu holen.
Ja.
Ja, wie laut ich das dann jedes Mal in jede Kamera sagen muss, darüber kann man sich unterhalten. Ich finde es gar nicht so ganz unsympathisch, das dann so konkret zu sagen. Es ist allerdings in der breiten Öffentlichkeit so, dass es einem dann manchmal auf die Füße fallen kann. Ja, das ist so. Das finde ich nicht immer gerechtfertigt, weil das habe ich ja eben auch schon mal anklingen lassen. Seine eigenen Ansprüche an sich sind noch viel höher als die Öffentlichkeit an ihn hat.
Das stimmt immer auch. Es fuchst auch niemanden mehr, dass Medvedev zuerst einen Slam gewonnen hat, als ich selbst. So, da können die Leute
Genau.
auch oft, wenn ich mal kritisiere, ich glaube, ich mache es ganz gut von der Berichterstattung her, weil ich kriege von allen Seiten immer auf den Deckel, von Leuten, die mir schreiben. Mittlerweile geht es in sozialen Medien so, dass ich auch Nachrichten bekomme, ich kritisiere ihn zu viel, ich bin zu lasch mit ihm. So, dann bin ich wahrscheinlich ganz, ganz ausgewogen oder so. Aber wir können
Genau.
schreiben und berichten, was wir wollen. Ihn fuchst das am meisten, nur mal so, um das auch zu
Genau.
sagen. So,
Genau.
der ist da richtig kratzig, deswegen. Das kann man schon mal so
Und
sagen. So.
eins vielleicht noch als
Gerne.
Ergänzung dann zu dem Thema, was dann außen drumherum passiert. Das spielt sicherlich eine Rolle, aber ich bin immer ein großer Freund davon, diese Geschichte sehr differenziert zu betrachten. Und ich glaube, es ist nie ein Einfluss. Es sind immer mehrere Einflüsse. Wenn dir bei 4-2 oder 5-2 im dritten Satz vier Doppelfehler passieren, dann liegt das nicht daran, dass du 2 Wochen vorher über die Stränge geschlagen hast. Das alleine ist es nicht. Das sind definitiv mehrere Dinge. Das ist dann für mich eher die fehlende Gradlinigkeit, so ein Ding dann in diesem Jahr, in dem es bisher noch nicht läuft, zu Ende zu spielen und dann vielleicht eher darüber nachzudenken, oh, hoffentlich passiert mir jetzt nicht wieder irgendwas Blödes, sodass diese Fokussierung nicht so ist, wie sie sein sollte. Und da, glaube ich, haben viele Dinge dann ihren Anteil daran. Natürlich gehört dann so eine Geschichte auch mit dazu. Aber ich glaube, es ist niemals das Alleinige, was so etwas auslöst.
Damit hast du jetzt im Übrigen auch schon eine nächste Frage fast einwandfrei beantwortet.
Oh,
auch nochmal
okay.
Von Intra, die gefragt hat, an dich gerichtet, glauben Sie, dass das frühe Ausscheiden von Sascha Zverev im direkten Zusammenhang mit den Nachwirkungen von Acapulco steht oder spielt aus Ihrer Sicht auch eine allgemeine Unzufriedenheit über das bisher nicht gut verlaufene Jahr 2022 damit rein? Da hast du jetzt, glaube ich, den
so, das genau das habe ich
Punkt gebracht.
Ja, ja, mit Sicherheit.
Das können wir dann damit abhaken. Die Strafe habe ich ja auch mit Michael Kohmer im letzten Podcast schon eingeordnet. Ich glaube, da ist jetzt auch genug zugesagt. Da müssen wir jetzt nicht nochmal dran gehen. Eine Anekdote dazu. Am Sonntag auf dem Sportplatz eine Großmutter von einem Mannschaftskollegen von mir getroffen, ganz großer Tennisfan. Mein Mannschaftskollege hat immer ihr erzählt, dass ich Tennisreporter bin, etc. Das Erste, womit sie hat nicht Hallo gesagt oder so. Mein Kollege hatte gesagt, das ist der Tennisreporter, hat sie sofort gesagt, was halten Sie denn von dem Zverev und dem Ausraster? Und dann hat sie sofort aber auch gesagt, naja, früher, da McEnroe und so, die haben sich auch nicht gerade toll benommen. So hat sie es gesagt.
Ja.
Da war einiges los vor meiner Zeit auf jeden Fall. Wobei ich nicht glaube, nicht, mir ist kein Bild im Auge, dass McEnroe auch mal so einen Schiedsrichterstuhl ganz nah am Schiedsrichter so geschlagen hat. Aber gut, lass mal nur so am Rande. Letzte ganz, ganz interessante Frage, auch Riesenkompliment an Indra, du stellst wirklich immer richtig gute Fragen. Es war auffällig, dass die sehr aufschlagstarken Spieler aus den Top 10 schon früh im Turnier ausgeschieden sind, in Klammern Medvedev, Zverev, Tsitsipas, Berrettini, Auger, Aliassime. Wie stufen Sie die Platzverhältnisse in den Worlds im Vergleich zu anderen Hartplatzturnieren, wie zum Beispiel Miami ein? Bist du da im Bilde? Ich habe mir mal so einen Screenshot gemacht mit der Courtgeschwindigkeit von den Masters-Turnieren, aber die habe ich jetzt gerade nicht verfügbar.
Also das, was wir in den Worlds dort vorgefunden haben, ist das Langsamste, was es in Bezug auf Hartplatz auf der Tour.
Ja.
So, das ist der Platz an sich und das ist dann halt alles, was in der Wüste dazu kommt. Das ist die Tatsache, dass die Bälle relativ lang fliegen. Das ist dann das Nächste, dass der Wüstensand dann auch immer noch so einen kleinen Film dann auf dem Platz hinterlässt, der natürlich auch nicht dafür sorgt, dass dann nun so ein Aufschlag dann mal drüber wischt. Die Bälle werden schnell groß, werden früher in Mitleidenschaft gezogen. Und dadurch ist es deutlich schwieriger, die direkten Punkte zu erzielen. Und dadurch wird's, ich sag mal, nach 7 Spielen oder 9 werden die Bälle getauscht. Nach 4 Spielen wird's unheimlich schwer, Asse zu schlagen. So, das hast du durchweg durch das Turnier gesehen. Jetzt darf man nicht vergessen, diejenigen, die jetzt Top 10 sind, ja, es ist natürlich eine Rangliste über 12 Monate, aber die sind natürlich in den Bereich gekommen, weil sie vor allen Dingen innerhalb des letzten halben Jahres sehr gute Erfolge hatten. Und das ist halt der Zeitraum auf der Tour, auf dem meistens auf sehr zügigen Belegen gespielt wird. Spätestens ab Cincinnati sind wir eigentlich nur noch sehr, sehr schnell unterwegs. Dann in der Halle bei den Finals sowieso. Australien ist das Gleiche, ist auch ein schneller Hartplatz. Und dann kommt halt das nächste Extrem gegenüber. Acapulco ist auch schon nicht schnell. Also den haben die auch nochmal deutlich langsamer gemacht.
Das war richtig langsam. Das hat mich richtig genervt.
Das war Wahnsinn. Ja. Ist aber eine andere Geschichte, was das Drumherum angeht, weil du da eine deutlich höhere Luftfeuchtigkeit hast.
Ja, ja, ja.
Da war es noch ein bisschen wärmer und das geht dann noch eher. Die Bälle halten da auch noch ein bisschen länger durch, aber Indian Wells ist wirklich extrem. So, jetzt kommt Miami, ist auch nicht zügig, ist aber, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, in jedem Fall schneller, als es in Key Biscayne war. So, das ist immerhin schon mal ein Schritt nach vorne. Und deswegen mal gucken, wie das dann da wird. Luftfeuchtigkeit ist da auch wieder deutlich höher und es ist eine wesentlich nassere Luft, als es in Indian Wells ist. Das kommt Zverev grundsätzlich mehr entgegen.
Das kann ich bestätigen. Ich durfte 2019, das war das erste Mal damals, dass es im Hard Rock Stadium in dem NFL-Stadion ausgetragen wird, vor Ort sein. Da kann ich die Bedingungen bestätigen. Langsam war es auch nicht. Nick Kyrgios hat damals auch da gut gespielt.
Ja.
Wobei der hat jetzt auch in der Wüste sehr gut gespielt. Ich habe hier auch gerade noch eine Frage. Ich habe es ja eben gerade so ein bisschen ad acta gelegt, aber Pascal wollte noch mal wissen, wie wir die Situation mit denen sich daneben benehmenden, so hat er es genannt, Spielern auf der Tour sehen. Können wir ja gerade mal den Vergleich ziehen. Wir kennen alle den Ausraster von Zverev. Jetzt haben wir gesehen, Nick Kyrgios, der ein überragendes Turnier gespielt hat, auf seine ganz eigene Art natürlich mit so ein paar Side-Effects. Er wird ja auch gerade von Netflix begleitet. Ich mache jetzt mal die These auf Marcel. Das tut ihm auch ganz gut, glaube ich.
Ja.
glaube ich, weil er sich ja dann da in der Doku auch gut sehen will und nicht
Taylor Fritz scheint es auch zu helfen.
Wie bitte?
Taylor Fritz scheint es auch zu helfen.
Ja, gut. Aber ich glaube, dass natürlich auch da, dass Nick sich da dann dementsprechend. Also ich
Das
hoffe nicht,
stimmt.
dass sobald die Season 1 von Netflix, wie auch immer sie die dann nennen, vorbei ist und sie dann zu anderen Spielern gehen und dann alles wieder vorbei ist. Ich habe so eine Hoffnung, dass da vielleicht eine Flamme entzündet worden ist. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, du weißt es natürlich, der nicht absichtliche Vorfall, beziehungsweise wenn man einen Schläger schmeißt, ist er immer absichtlich, aber der Schläger ist im. Habe ich in Physik gelernt, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Sehr, sehr weit im Ausfallswinkel gefallen und hätte fast einen Balljungen getroffen. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, wie wir damit umgehen. Er hat ja dann auch medienwirksam wieder gut gemacht, ein bisschen too much sogar da mit der Kamera drauf gehalten. Weiß nicht, ob du es gesehen hast. Am
Ja.
nächsten Tag, der kleine Junge, der war da auch ein bisschen eingeschüchtert, glaube ich. Wie ordnen wir das ein, Marcel? Ist das jetzt nur, weil wir in der Digitalisierung mehr von diesen Ausrastern mitbekommen als früher? Oder ist es mehr geworden? Und wir müssen, Nadal hat, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Zitat gebracht. Er gesagt, zu der Bestrafung von Zverev, dass wir aufpassen müssen, oder ob es nicht vielleicht eine härtere Strafe gebraucht hätte, damit wir aufpassen, damit Spieler nicht immer mehr Macht bekommen gegenüber den Schiedsrichtern.
Ja, grundsätzlich ja, hat Nadal recht. Wer bin ich, dass ich Rafael Nadal widersprechen würde? Da fängt es mal an. Es ist ein unheimlich komplexes Thema, das man von vielen, vielen verschiedenen Seiten aufrollen kann. Grundsätzlich. Ich finde, es ist mehr geworden. Ich finde, das ist nicht gut. Und ich finde, man muss das regulieren. Es wird dann zu einem Problem, wenn es dem Gegner gegenüber und auch den Schiedsrichtern gegenüber respektlos wird. Über Körperverletzungen müssen wir nicht sprechen. Dass das nicht geht, ist sowieso klar. Wenn es respektlos wird, wenn es den Gegner beeinträchtigt, spätestens dann haben wir ein Problem. Wir haben allerdings auch ein Problem, das in klare Regeln zu gießen. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir konkrete Grenzen festlegen und wir sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und dann gibt es Strafe A, B, C, aufgeteilt nach Schwere des Verschuldens. Aber wir werden niemals, fürchte ich, aus einem gewissen Ermessensspielraum herauskommen. Also, dass natürlich das, was Zverev gemacht hat, einfach weil es relativ nahe am Schiedsrichter war, schlimmer ist als das, was Kyrgios macht, weil der Balljunge da nicht getroffen wurde, ist, denke ich, klar. Aber vielleicht macht es bei ihm dann auch irgendwann die Masse. Da waren vorher schon zwei Verwarnungen, einen Punktabzug
Ja, die
gekriegt.
generelle Arroganz, auch wenn du sagst, also wenn wir mal bei dem Nadal-Zitat bleiben und bei dem, was du auch gesagt hast, ist es mehr geworden. Es geht ja auch darum, und du kommentierst ja auch Fußball, wie präsentieren sich die Profisportler gegenüber den Schiedsrichtern? Kyrgios ist
Ja,
ja jemand, der sehr, sehr arrogant in seiner Attitüde gegenüber den Schiedsrichtern oft, also wenn die Schiedsrichter irgendwas sagen, dann sagt er immer mal gerne diesen Satz so: Keiner ist hier im Stadion, um dich zu sehen, stell dich nicht in den Mittelpunkt. Dieses arrogante Auftreten, das kann man Zverev ja dann auch mal hier oder da gegenüber dem Schiedsrichter und anderen Spielern auch, keine Ahnung, Fonini oder so, vorwerfen. Da sind wir dann auch ganz schnell beim Thema Vorbildfunktion, Jugendspieler etc. Die Thematik haben wir ja im Fußball auch, aber das kann man ja nicht so messen, ne? Also diese Körpersprache gegenüber Schiedsrichtern steht ja nicht in den Regeln im Rulebook.
Nee, da sind wir, relativ weit weg von Verhalten, das dann tatsächlich persönlich bestraft werden kann. Aber auch wenn wir so weit gehen, wo fangen wir denn an? Und wo sagen wir, ist es uns zu viel? Und hätten wir diese Grenze nicht längst ziehen müssen, dass was Medvedev bei den Australian Open abgezogen hat, hätte so auch nicht
Stimmt.
passieren dürfen.
Schon wieder
Aber
verdrängt, ja.
die ATP ist natürlich auch in einer schwierigen Position, indem sie quasi ihre eigenen Gewerkschaftsmitglieder sanktionieren muss. Im Fußball hast du eine Mannschaft, wenn du da dann einen rausstellst, geht es halt mit 10 gegen 11 oder schlechtestenfalls sogar 8 gegen 11 weiter. Das ist im Tennis halt nicht so. Das Match ist dann sofort vorbei, wenn du irgendeinen disqualifizierst. Und ich weiß nicht, ob wir davon profitieren, wenn wir jetzt im Schnitt pro Turnier zwei Disqualifikationen zu haben. Nochmal, ohne zu wissen, wo wir jetzt genau die Linie anlegen. Ich finde das sehr, sehr schwer glatt zu ziehen. Ich hoffe aber, dass da von allen Seiten ein Einsehen gibt, dass das stärker sanktioniert werden muss und dass das so nicht weitergehen kann. Und ja, die Nummer mit Zverev geht nicht, die Nummer mit Kyrgios geht nicht. Jetzt können wir 7, 8 andere Beispiele liefern. Dann fühlen sich die Spieler aber auch wieder unberechtigt. Dann fühlen sie sich ungerecht behandelt. Kyrgios sagt, das war doch ein Unfall. Ich wollte ihn ja gar nicht treffen. Wäre noch schöner, wenn er es gewollt hätte. Ja, worüber reden wir dann? Also.
Melbourne, einen Ball am Netz weggemacht mit 300 km/h und damit ein Kind getroffen, dann auch medienwirksam einen Steiger geschenkt. Gut, das war
Ja.
jetzt im Punkt, ne? Aber ob man den dann so wegschießen muss, das steht auch wieder. Aber das
Ja,
sind
aber das ist ja, das muss
Soft-Faktoren.
man muss ja die Spieler für sich dann irgendwie klarkriegen, ne? Aber das in Regeln zu gießen, also zumindest bei der Szene finde ich's schwierig. Bei anderen Dingen geht es dann, also zumindest Beleidigung des Schiedsrichters, no go. So. Und dann ab dem Zeitpunkt mal, weiß ich nicht, 4 Wochen. Ich übertreibe jetzt. Es ist völlig egal, was es ist. Aber Hauptsache, man hat mal einen Katalog, an dem man sich dann auch orientieren kann. Das fände ich wäre schon wichtig. Ich weiß aber, wie extrem schwer das ist, das durchzuziehen. Und dann hast du auch wieder unterschiedliche Regelungen bei der ATP, bei der WTA, bei den Grand Slam-Turnieren ist es nochmal anders.
Ja.
Also.
Da bist du voll. Also, wir halten fest, das Gefühl habe ich auch, es ist mehr geworden, weil du schon ein bisschen
Ja.
länger dabei bist. Deswegen war ich da ein bisschen vorsichtig, aber das Gefühl habe ich auch, um das mal zu bestätigen. Ich sage aber auch ganz klar, und da bin ich ja vielleicht ein bisschen mehr drin in diesen sportpolitischen Sachen. Ich habe oft medial Kontakt mit Anfragen mit den Verbänden. Das hast du auch schon angedeutet. Es ist ganz, ganz klar, dass die auch nicht ihre Stars rauswerfen wollen. Du hast es auch mit der Gewerkschaft angesprochen. Wir kennen das jetzt auch von den Vorwürfen, anders als in den US-Sportverbänden, dass es da auch keine klaren Regelungen gibt. Sie haben schon Probleme mit Djokovic, mit dem Impfen. Die beiden Russen in den Top Ten aufgrund des Angriffskriegs Russland, ja, die sie verlieren könnten. Und dann noch Stars, die sich daneben benehmen, bis da dann auch mal jemand gesperrt wird. Also da sind sie eher dann auch mal seicht, weil sie natürlich damit auch Geld verdienen und werben können auf den Turnieren. Das gehört auch zur
Ja,
ganzen Weite
ja.
dazu.
Na gut, aber Djokovic wäre ich jetzt relativ klar, warum es eine Impfpflicht noch nicht gibt, ist mir schleierhaft. So. Ja, das verstehe ich nicht. Damit hätte man sich frühzeitig einiges ersparen können, vor allen Dingen, wenn man sieht, dass Djokovic bis auf dann, dass wir von 97 von 100, was war das bei den Australian Open, glaube ich, gesprochen haben, die geimpft waren.
Mittlerweile sind es
Also.
99, aber ich weiß nicht, ob es darauf deswegen ist, weil welche aus den Top 100 rausgefallen sind, die nicht
Dann
geimpft
natürlich
sind.
auch sagen, ja, genau. Also das glaube ich wäre etwas, was man relativ einfach hätte umgehen können. Vor allem, weil man dann diesen Zinnober, also Indian Wells alleine, Entschuldigung, aber das darf doch nicht passieren, dass
Ja.
Djokovic da noch auf der Meldeliste steht. So, und auch
Oh
da
Marcel, da
guckst
habe
du
ich jetzt
dann
ein
auch noch.
Thema aufgemacht. So, wenn wir jetzt anfangen
Ne?
bei Djokovic. Ich habe gefühlt in Melbourne
Aber
schon
da
Antwort.
guckst du dann wieder, da sind wir wieder beim Gleichen. Du
Ja.
guckst dann ins Regelbuch. Und denkst dann, ja gut, okay, aber er muss natürlich grundsätzlich die Möglichkeit haben, wenn, es kann ja auch sonst was sein, dass er irgendwie kurzfristig dann erst rauszieht. Aber in dem Fall weiß er es bewusst, dass es nicht funktionieren kann und zieht nicht raus. Wie sanktioniert man da? Also, ja, kompliziert. Sehr kompliziert.
Geben wir ihm jetzt den Credit dafür, dass er jetzt in Miami vor der Auslosung schon rausgezogen hat? Ein Lerneffekt.
Wir nehmen es zur Kenntnis.
Wir nehmen es zur Kenntnis.
Weiter würde es nicht gehen.
Das ist sehr gut. Ich würde sagen, wir lassen das Thema auf. Wir haben noch ein paar Fragen. Sonst machen wir da einen eigenen Podcast draus. Und ich bin müde von der Thematik. In Melbourne habe ich gefühlt von meinen 30 Artikeln 29 gefühlt darüber geschrieben. Ja. So, mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte eigentlich mit Marcel 45 Minuten ausgemacht, habe gerade mal den Podcast unterbrochen und gefragt, können wir noch ein bisschen was machen? Und Marcel hat gesagt, es macht Spaß, lass durchziehen. Deswegen muss ich jetzt auch kein schlechtes Gewissen haben und wir können noch weitere Fragen beantworten. Vielen Dank,
Das auch
Marcel.
toll hier. Auf geht's.
Sehr gut. Wir machen weiter mal mit einem etwas einfacheren Thema nach zwei schwierigeren Themen. Wir hatten ja gerade über die ausrastenden Spieler gesprochen. Da wird es wahrscheinlich zeitnah, um das auch nochmal zu Ende zu bringen. Ich glaube nicht, auch so gut deine Vorschläge sind, dass da zeitnah eine konkretere Lösung gefunden wird, wie bei so
Meine
vielen
Vorschläge waren
Dingen.
ja nicht gut, war ja auch nicht wirklich konkret. Insofern, das ist ja das Problem.
Ja.
Ich glaube da auch nicht dran. Ich glaube da auch nicht dran, dass wir da schnell eine Änderung kriegen. Naja.
Gut. Genau, einfachere Thematik, ein bisschen persönlicher, nochmal zurück zu Patreon Petra, die uns ganz einfach mal nach Lieblingsspieler fragt. Neutralität und so mal kurz beiseite zu legen. Soll ich mal anfangen?
Ja, gerne.
Oh, da kann ich jetzt mal Breaking News verkünden sogar.
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitikbereich.